Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Wissen Sie, Sie müssen hier nicht zuhören. Es gibt auch andere Podcasts, zum Beispiel von Knut Krömer.
Aufgrund des großen Erfolges unserer letzten Sonderfolge zum Thema Populismus haben wir uns jetzt gedacht, machen wir doch die nächste Sonderfolge. Aber nicht, weil wir das jetzt inflationär machen, sondern weil einfach die Themen, die jetzt gerade so auf der Hand liegen, die müssen einfach ein bisschen tiefer beleuchtet werden. Und ja, wir haben jetzt im Vorgespräch auch an vielen Stellen schon auch festgestellt, es tut sich gerade was im Land und das ist nicht gut, sagen wir es mal vorsichtig.
Genau so ist es. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich meine, wir sind ja beide sowieso schon immer sehr, sehr gut im Bild, ne? Was diese Entwicklung.
Du kannst ganz selbstlos sagen, das ja natürlich mit diesen Themen, das ist ja klar, ja.
Genau, also wir beschäftigen uns schon durchgehend damit und machen uns halt selbst beide auch noch unsere Gedanken dazu. Aber jetzt habe ich mich natürlich noch mal intensiver damit beschäftigt. Erstmal, also wie weit sind wir eigentlich schon im Prozess, ne? Wenn wir immer sagen, nie wieder ist jetzt. Wie weit sind wir denn jetzt schon fortgeschritten? Was ist denn jetzt schon möglich? Welche Ausgangslage haben wir eigentlich? Und wie leicht wäre das eigentlich für die AfD, dann alles ein bisschen umzubauen? Das, muss ich sagen, hat mich in die nächste Depression gestürzt.
Das kann ich mir vorstellen, aber es war ja leider Gottes alles schon absehbar. Also ich sag mal, als wir noch vor einigen Monaten riefen, es ist 11:55, dann ja, waren irgendwie alle so ein bisschen schockiert, sind dann auch auf die Straße gegangen. Aber dann lief ja auch nicht mehr viel. Und jetzt würde ich fast sagen, es ist 11:55. Also dieses nie wieder war dann jetzt. Also das kann man eigentlich nicht mehr wirklich ernsthaft behaupten, dass man nie wieder so etwas will. Weil spätestens seit den Wahlergebnissen zur Europawahl, das war nicht alles Protestwähler, das war nicht alles Leute, die ausgerutscht sind auf dem Wahlzettel. Die machen das bewusst.
Genau, und jetzt kriegen wir immer wieder die Frage, was sind denn die Lösungen? Was können wir denn noch tun? Und das wäre natürlich, wenn man das so leicht weitergeben könnte, wäre es ja auch schön leicht. Ne? Dann würde ich sagen, ja, ihr müsst einfach nur von A nach B laufen und dann ist alles gut. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Wir hatten ja gesagt, dass wir uns jetzt in der Sonderfolge mit dem Thema Widerstand auseinandersetzen wollen. Also was können wir denn tun? Ja, uns ist aber eben aufgefallen bei der Vorbereitung auf diese Folge, wenn man irgendwie Widerstand leisten möchte und Lösungen aufzeigen möchte, muss man erstmal wissen, womit hat man es eigentlich zu tun, ne? Sonst findet man eben keine Lösung. Und genau, deswegen werden wir in dieser Sonderfolge erstmal über die Ausgangslage sprechen, wie ich das gerade schon gesagt habe, und wie leicht kann man das alles ummodeln. Und in der nächsten Folge wollen wir dann ein bisschen konkreter werden mit Sachen, die man hoffentlich noch tun kann. Und ich habe mir unter anderem das Buch, das kann ich schon mal sehr empfehlen, Machtübernahme von Arne Semsrott angeschaut. Und da ist wirklich sehr eindrucksvoll einiges beschrieben. Dazu aber expliziter nächste Woche. Jetzt kommen wir erstmal zur Ausgangslage in Deutschland.
Ortlos ergossene Atmosphären, das sind solche Atmosphären, die, wenn sie die Person mit affektivem Betroffensein ergreifen und er mit Pathos da antwortet, der dann denkt, es seien seine eigenen Gefühle, was natürlich nicht stimmt.
Und dazu habe ich übrigens 4 Sätze entwickelt und ich weiß, das gefällt dir überhaupt nicht, weil entweder hat man 1 oder 3 oder 7, aber ich habe jetzt tatsächlich 4. Und zwar erstens, und das zeigt schon die ganze Depression, die wir mal wieder bei Zündholz verbreiten, nie wieder war gestern. Das hast du eben selbst auch schon gesagt im Grunde, ne? Mit diesem nie wieder war ist jetzt, was bedeutet das eigentlich? Und es stimmt doch schon gar nicht mehr und es ist 11:55. Ja, und nie wieder war tatsächlich gestern und dazu kommen wir gleich auch noch. Dann zweitens, wir denken immer noch, die spielen da nach unseren ausgedachten Regeln und wir haben halt keine Ahnung, was bei falscher Gesinnung eigentlich jetzt schon alles möglich ist. Weil wir glauben immer noch, die spielen nach den Regeln des Anstands. Aber die haben halt keinen Anstand. Warum auch? So kommen die ja nie zu dem Vorteil, den sie sich eigentlich verschaffen wollen. Drittens, alle anderen haben der AfD die besten Voraussetzungen schon geliefert, um das zu tun, was sie tun wollen. Und es gibt enorm viele Beispiele, die von anderen Parteien in Deutschland, aber eben auch um Deutschland drumherum schon geliefert werden, damit die AfD das eben nehmen kann, immer als Ausreden, um genauso zu agieren, nur eben noch ein bisschen schlimmer. Und viertens, wir werden alle an unserer Entspannung scheitern.
Okay, das sind jetzt auch mal Vorwürfe, Frau Müller. eine interessante These. Da, wie gesagt, werden wir gleich inhaltlich sicherlich auch dann tiefer eingehen. Was ich nur im Vorfeld jetzt noch gelesen habe, war tatsächlich ein Interview mit einem Journalisten der SZ und in diesem Fall nicht Süddeutsche Zeitung, sondern Sächsische Zeitung. Und der hat mal so zu verstehen gegeben, wie das eigentlich ist, in Sachsen momentan noch als Journalist zu arbeiten. Und ich sag mal, allein in diesem Interview sind so viele Warnsignale und so viele Hilferufe, denn er sagt zum Beispiel, also spätestens seit Pegida, und das ist ja nun weit vor AfD noch, spätestens seitdem auch dann so Begriffe wie Lügenpresse und so durch Pegida eingeführt wurden, kann man eigentlich nicht mehr wirklich sicher Journalismus betreiben da in Sachsen. Das hat sich jetzt natürlich über die Jahre dann nochmal entsprechend gesteigert. Einige befürchten jetzt auch, und da erzählt er auch von einem Rechtsanwalt, der wiederum Leute aus den Ministerien kennt, die befürchten halt, dass wenn es dann jetzt wirklich zu einem Rechtsruck kommt und vielleicht sogar die AfD da irgendwie die Macht übernimmt, dann sind die weg. Also die haben jetzt schon die Koffer gepackt und wir erleben also quasi jetzt schon etwas, was man bis dato sich nicht vorstellen konnte, dass einige scheinbar wirklich dann das Land aufgeben und sich dann im Prinzip verdünnisieren, so wie ich das jetzt auch von Frankreich gehört habe. In Frankreich sind jetzt auch ganz viele schon in Aufregung. Was ist denn, wenn jetzt rechts an die Macht kommt? Viele wollen dann da in die Schweiz flüchten. Aber das ist genau das, was passieren wird. Ja, und deshalb ist das eigentlich kein Standortvorteil, wie alle mal sagen, so wo, ja, jetzt fegt die AfD mal durch und dann haben wir im Prinzip alle wieder super. Nee, das wird eine rasante Talfahrt geben. Also ich weiß nicht, wer glaubt, dass das die Lösung ist.
Und jetzt denkt man sich, wie kann man das denn zulassen? Und die Politik muss da doch was machen. Und es ist ja ganz spannend, wie die Politik eigentlich immer sagt, ja, die Bürger müssen halt laut sagen, ne? Der Wählerwille, der wird ja von der CDU so gerne dann immer, also das Wort wird gerne benutzt, aber nur dann, wenn es passt natürlich. Die Zivilbevölkerung denkt natürlich, ja, die Politik muss doch da was machen. Ich habe übrigens in diesem Buch einen tollen Satz gelesen. Im Osten sind die Reden von Politikern, also Abgeordneten in Berlin, total egal und nicht wahlentscheidend. Da gibt es Studien drüber. Im Osten ist wichtig, was auf dem Grillfest passiert. Und da müsste man eigentlich rangehen. Und das ist ja eigentlich das, was ich, also ich sage es ja ungern, dass ich es schon damals gesagt habe, aber ich sag ja seit Jahren, dass man viel mehr in Sozialarbeiter oder eben allgemein in so gemeinschaftsbildende Strukturen investieren müsste, vor allem auch im Osten, aber inzwischen auch woanders. Überall vereinsamen ja die Menschen auch, ne, was sie dann anfälliger macht für spezielle Ideologien. Und was ist passiert? Man hat der AfD im Osten komplett das Feld überlassen. Die hat da mit ihrer Jugendarbeit, mit allen möglichen Freizeitaktivitäten und so weiter Verbindungen geschafft, Gemeinschaft geschafft. Und so werden die eben da natürlich stark, weil die da sind, um sich um die Menschen zu kümmern. Die haben es halt kapiert und die anderen leider noch nicht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, aber Frau Müller, Anfang des Jahres waren wir doch laut, ne? Die größte Demoserie der Bundesrepublik hier. An einigen Orten sogar zum allerersten Mal wurde ja da demonstriert. Mit Millionen Teilnehmern in ganz Deutschland. Und da hat die Regierung uns ja auch brav für gelobt, ne? Es wurde ja auch zugewunken so von Annalena Baerbock und Scholz und so. Und die haben ja auch gesagt, toll, was das Volk da macht. So, was ist dann passiert? Das muss man sich jetzt eigentlich angucken. Weil man kann ja jetzt eigentlich sagen, natürlich wissen wir, dass es schlimm ist. Aber wichtig ist eben, was ist denn jetzt passiert, nachdem wir wussten, dass es schlimm ist? Ja, als nächstes hat Herr Merz ermahnt, dass die AfD-Wähler nicht alle als Nazis zu bezeichnen sind. Lars Klingbeil hat gefordert, schneller abzuschieben, in unmittelbarer Nähe zu diesen Demos. Ja, und nach diesen Demos oder auch während der Demos haben die Medien, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dann AfDler gefragt, wie sie sich denn damit fühlen, dass da so viel gegen sie demonstriert wird. Also die Bühne für die Opferrolle bereitet. Das heißt, vorher wurden die Themen von rechts bestimmt und selbst dann, nach diesen Demos, wurden die Themen weiterhin von rechts bestimmt. Ne? Also es gab so eine Aufforderung, laut zu bleiben fürs Volk, aber die waren halt irgendwie alleine, weil die Politiker nicht mitgemacht haben.
Ja, es ist vor allen Dingen, wenn man mal so ins Verhältnis setzt, wie oft wurde über die Bauerndemos berichtet seinerzeit und dann verglichen mit eben diesen Demos. Also das war dann eher so, naja, da haben dann eben auch ein paar Millionen sich da auf die Straße gestellt. Aber das waren natürlich auch nicht so spektakuläre Bilder wie, was weiß ich, ein brennender Misthaufen oder die ganzen Trecker, die dann da so anfahren. Also das ist in der Tat erschreckend zu beobachten, wie sich da auch Medien quasi als Brandbeschleuniger bei einigen Themen dann auch zu eignen. Erst jüngst war ja dann, ich glaube, von der Tagesschau ein Bericht aus Berlin, dieses Angebot, dass man Tino Kupala quasi seine Nachricht schicken kann. Also das Format heißt irgendwie Frag selbst und dann kann man da was hinschicken und dann beantwortet er das super smart. Hey ho, ne? Also ich frage mich so, warum macht man das? Vor allen Dingen, ich glaube unmittelbar nach dem AfD-Parteitag war das auch. Warum gibt man diesem Mann dann so viel Reichweite und warum stellt man ihn vor allen Dingen da, als wäre er wirklich ein ganz, ganz normaler Politiker, dem man einfach mal eine Frage stellen kann und dann antwortet er auch total sachlich.
Ich habe da auch eine Frage gestellt, allerdings nicht an Kropala, sondern eben an die ARD, warum sie denn bitte den Rechtsextremen jetzt weiterhin den roten Teppich ausrollt und ob sie es nicht verstanden haben. Und diese Fragen haben ja auch Likes bekommen. Ne? Ich hatte über Tausende übrigens. Ja. Ja, aber genau damit generiert man ja nicht Wähler. Ne? Also die Menschen schreien auf, die sagen, jetzt kümmert euch um die Demokratie. Und was ist? Man beugt sich weiterhin den Rechtsextremen und redet nur über rechte Themen, anstatt über Demokratieschutz.
Ja, oder anstatt über linke Themen, weil letztendlich liegt ja die Lösung in den linken Themen, gerade diese ganzen sozialen Themen, das Thema Wohnung, das Thema Gesundheit und was weiß ich nicht alles. Das sind ja alles, wenn man da angehen würde, diese Themen, das sind ja alles Lösungen, um da entsprechend auch ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Wohingegen natürlich das Thema Migration, es wird nie zu lösen sein. Das hatte ich ja neulich auch schon mal in einem Beitrag geschrieben, weil letztendlich ist Migration ein nicht lösbares Thema. Egal, selbst wenn du sie auf Null setzt, die dann entsprechend Bock haben, da weiterzuhetzen, die werden dann irgendein anderes Thema nehmen, dann irgendwie die bereits vorhandenen Migranten im Land werden dann irgendwie plötzlich ins Fadenkreuz geraten. Also es ist halt einfach zu schön, weil es eben so fetischisiert wird und auch entsprechend ins Unlösbare dann auch hochgejubelt wird. Stattdessen könnte man zum Beispiel mal überlegen, machen wir daraus ein Integrationsproblem. Dann könnte man nämlich auch sagen, dass wir die Milliarden, die wir beim Migrationsproblem eigentlich irgendwelchen Staaten in Afrika geben wollen, Stichwort Ruanda oder so, da könnten wir diese Milliarden nach Deutschland holen und sagen, so, Integrationsproblem haben wir verstanden, jetzt packen wir ein paar Milliarden hier rein und werden entsprechend zum Beispiel Wohnungen bauen etc. pp. Es gibt also genug andere Ansätze, um das zu ermöglichen. Aber wie gesagt, die Politik, und das sieht man eben deutlich, will es nicht, weil sie könnte jederzeit. Also sie will es nicht, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und sie verstärkt damit umso mehr diesen Trend, der jetzt, wie gesagt, wie bei diesem Journalisten aus Sachsen, er spürt das auch schon, dass sich da was verändert, dass da auch was kippt. Und ich glaube, auf diese Kipppunkte, da rasen wir gerade zu.
Absolut. Aber ich meine, da kommt ja wieder das Thema Schuldenbremse, ne? Und Lindner, der da kein Geld locker machen will, der für andere Sachen auf einmal aber trotzdem Geld locker machen kann. Obwohl er sagt, dass er keins hat. Das ist ja das Kuriose gerade. Und jetzt überlegt man ja weiter, um weiter zu sparen. Da hat doch, ich meine, Lindner hat letztens sowas gesagt wie, wenn wir jetzt die nächsten Jahre den Gürtel ein bisschen enger schnallen, dann haben wir richtig Kohle. Und da denke ich mir auch, ey, gerade die FDP, die sich da immer als Wirtschaftspartei aufspielt, die sollte doch eigentlich wissen, dass so das nicht funktioniert. Und wo soll natürlich eingespart werden? Als erstes natürlich an sozialen Projekten. Ne?
Genau, und auch das merkt man ja schon, wie ich jetzt so wahrgenommen habe. Also viele Demokratiefördervereine zum Beispiel oder Projekte dieser Art spüren schon, dass es irgendwie ein bisschen zugiger wird, ja, dass die Leute nicht mehr so freudig sind in der Förderung solcher Projekte. Einige haben vielleicht auch Angst nach dem Motto, Gott, was ist jetzt, wenn das jetzt plötzlich einen Rechtsruck gibt? Hänge ich dann da am Fliegenfänger? Bin ich dann quasi, weil ich mich der Demokratie zur Demokratie bekannt habe, bin ich dann quasi schon auf irgendwelchen Listen. Ja? Also ich sage ja, wir haben gewisse Punkte schon überschritten.
Und jetzt kommen wir mal kurz dazu, was die Bundesregierung eigentlich tatsächlich für die Demokratie tut. Also es gibt ja dieses ganz große Leuchtturmprojekt der Bundesregierung, Demokratie leben heißt das, ne? Und es wird gefördert mit 200 Millionen Euro. Jetzt könnte man sich denken, wow. 200 Millionen Euro ist ja viel, aber wir reden hier über ein gesamtes Land, ne? Und jetzt mal als Vergleich, die Bundesregierung hat in diesem Jahr 3 Luxushubschrauber für Flugbereitschaft gekauft. Die haben auch 200 Millionen Euro gekostet. Spahn, ne, mit seinem Maskendeal ist jetzt gerade in den Schlagzeilen, weil der Schaden bis zu 8 Milliarden Euro betragen kann. Ja, und jetzt gibt es in der Tat zu Recht Stimmen, die auch fragen, wo ist eigentlich das Sondervermögen für Demokratie? Also es gab doch auf einmal Sondervermögen für die Bundeswehr. Warum eigentlich nicht für Demokratie, dass wir da mal ein bisschen was reinstecken? Und da gab es dann aber unter anderem so Aussagen von der FDP, genauer gesagt von Max Mordhorst, Demokratie könne man nicht zu Recht fördern.
Oh Gott, ey, ja, die FDP ist an so vielen Stellen verloren. Und das scheint auch eine zu sein. Natürlich muss Demokratie immer wieder gefördert werden. Und natürlich muss auch Demokratie ja viel mit Bildung in Zusammenhang gebracht werden. Du musst Demokratieförderprojekte auch in Schulen haben. Selbst das wurde jetzt ja in Mecklenburg-Vorpommern von der AfD quasi ja zumindest versucht zu unterdrücken. Sie wollten jetzt ja nachträglich wissen, welche Schulen waren denn an diesem Demokratieförderprojekt beteiligt. Das war im Rahmen hier von 75 Jahre Grundgesetz. Und da merkt man auch schon, auch da geht's schon los, ja, dieses, wer ist denn hier, ne, der Ausreißer oder beziehungsweise wer ist denn hier besonders laut in Sachen Demokratie unterwegs? Also man versucht jetzt schon durch solche Maßnahmen einzuschüchtern.
Genau, also das meine ich mit nie wieder war gestern. Es geht doch schon los mit dieser Liste an Schulen, genau. Und dann gab es ja auch mal dieses Meldeportal, wo man Lehrer melden sollte, die sich AfD-kritisch äußern. Ne? Das gab es früher, dann wurde das ja erfolgreich niedergeschmettert, quasi kaputt gemacht. Aber das wurde im Mai wieder neu aufgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das viele mitbekommen haben. Und ja, nicht nur das, also da gibt es halt sehr, sehr viele. Und dann wird es halt wirklich gefährlich, ne? Weil wer da gefunden wird, Achtung, die AfD sucht ja wie verrückt nach Angriffspunkten, gerade von zum Beispiel Organisationen oder von Organisatoren von Demonstrationen, ne? Also auch Einzelpersonen oder nach Vereinen an sich, die irgendwie AfD-kritisch sind. Das Problem ist, die AfD, da sitzen ja jetzt ganz viele als Abgeordnete eben in Berlin, weil die eben in den Bundestag gekommen sind. Und als Abgeordneter kann man schon nach Namen von Demo-Anmeldern fragen. Das heißt, die Namen kriegen sie dann auch. Und es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass sie diese Namenlisten einfach an ihre rechten Netzwerke, und es ist ja längst erwiesen, dass die zu vielen rechten Netzwerken Kontakt halten, können sie dann einfach weiterleiten. Darüber kann man natürlich sehr schnell auch dann Wohnorte rausfinden und die Leute unter Druck setzen. Und das ist natürlich höchst gefährlich. Und eventuell kann man das der AfD aber gar nicht nachweisen. Ja. Und dazu kommt natürlich jetzt auch noch die große Debatte über das Neutralitätsgebot, weil ganz viele Organisationen, Vereine und so weiter, die gemeinnützig sind und eben gefördert werden durch staatliche Mittel, die sich jetzt aber in der Vergangenheit gegen die AfD positioniert haben, kriegen jetzt lauter Schreiben und einen ungeheuren Bürokratieaufwand, weil unter anderem der Rechnungshof in, ich meine, Sachsen das Neutralitätsgebot so ausgelegt hat, dass man eben dann diese Förderung einstellen müsste, weil man sich ja dann sonst strafbar damit macht. Und das ist halt eigentlich Quatsch. Weil eigentlich gilt es nicht für die Förderung für zivilgesellschaftliche Projekte, die sich gegen die AfD äußern, sondern eigentlich will man damit verhindern, dass Amtsträger ihr Amt missbrauchen und sowas. Ja, weil wenn man das so macht, dann hat man ja schon fast eine kleine Gleichschaltung, wenn jetzt diese gemeinnützigen Vereine oder zivilgesellschaftliche Projekte nur noch im Sinne des Staates agieren dürfen.
Eben. Also das ist ja dann wirklich eine Form von Eingriff oder Übergriffigkeit, die man eigentlich nur kritisieren kann. Und ich finde es auch wirklich bedenklich, dass das mittlerweile so ist. Ich kann hoffen nur, dass die Leute da nicht einknicken und sagen, oh mein Gott, jetzt haben wir ein Problem. Natürlich, für viele Vereine wird das ein Problem, wenn sie ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Aber dann müssen sie anderweitig laut bleiben. Also es darf nicht sein, dass da eben so eine Gleichschaltung stattfindet. Aber natürlich ist das eine Strategie, die ja auch seinerzeit entsprechend, also das finde ich ja wieder so traurig. Alles ist schon mal so oder ähnlich da gewesen. Ich erinnere mich, im August, glaube ich, hatten wir mal eine Folge im letzten Jahr. Da haben wir auch schon auf diese ganzen Parallelen hingewiesen, die es zur Weimarer Zeit gab. Wir hatten auch damals komischerweise Thüringen. Das war ja so ein Hort für die Nazis. Und auch komischerweise ist jetzt auch in Thüringen mit Herrn Höcke auch jemand da, der im Prinzip auch diese historischen Wurzeln auch anpackt und sagt, so, und jetzt machen wir hier auch wieder unseren, in Anführungszeichen, Muster-GAU draus. Wir hatten auch damals ja dieses ganze Thema Identitätspolitik, ja, man musste sich sofort irgendwie bekennen und vor allem auch abgrenzen zu anderen Dingen, also dieses Wir gegen die, was jetzt vor allem auch in den rechtskonservativen Kreisen auch gerne gemacht wird, was auch wieder dazu führt, dass die AfD letztendlich den Boden bereitet kriegt. Das war damals auch genauso. Da war natürlich dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk schuld. Da hauen ja auch CDU und CSU rein. Und damit bereiten sie auch den Hass vor, der dann von der AfD vollendet wird. Also ich erlebe an so vielen Stellen, dass wir gerade wirklich Wegbereiter haben, ohne dass sie es vielleicht wissen. Und leider Gottes kommen da viele aus dem CDU-CSU-Lager.
Ja, absolut. Da kommen wir auch gleich noch zu. Also die CDU-CSU, die bauen leider sehr viele Beispiele auf die sich die AfD später berufen kann. Ja. Vielleicht noch kurz dazu, was ich am Anfang meinte mit, wir werden an unserer Entspannung scheitern. Wir warten die ganze Zeit auf einen großen Knall. Ne? so dass die AfD an die Macht kommt und auf einmal, boom, alles neue Gesetze, alte Gesetze werden außer Kraft gesetzt und was weiß ich. Das glaube ich halt gar nicht. Ich glaube, so schleichend, wie die jetzt groß geworden sind, das hat sich ja über Jahre hingezogen, ne? Und auf einmal sind wir alle überrascht, dass sie da sind, obwohl schon lange vor denen gewarnt wurde. Genauso schleichend wird sich das auch fortsetzen, bis sie dann irgendwie in Regierungsverantwortung kommen und dann, ja, werden wir erstmal feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie gedacht. Und dann werden viele sich entspannen, weil sie denken, ah ja, sitzen wir es aus bis zur nächsten Wahl. Und damit sinkt natürlich der Widerstand, ne? Perfekt für die AfD natürlich, um dann so richtig loszulegen.
Genau. Und sie wird loslegen und sie wird vor allen Dingen, das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Rechtsextremen, die lassen sich halt sehr ungerne abwählen. Und deshalb werden sie natürlich auch vieles in Bewegung setzen, dass sie entsprechend dauerhaft an der Macht bleiben. Ich erinnere da nur an Frau Meloni in Italien, die ja gerade auch ein bisschen irgendwie völlig kirre das Verfassungssystem ändert. Also bis hin dazu, dass man, wenn man selbst wenn man nur eine relative Mehrheit hat, man jetzt automatisch dann die absolute Mehrheit hat im Parlament. Also das sind ja alles so ganz komische Dinge. Und auch da wieder passt dieses, sie spielen eben nicht nach unseren Regeln. Ja, sie machen plötzlich die Regeln einfach neu. So wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen oder wo wir vielleicht denken, ach, das werden die doch nicht tun. Und schwuppdiwupp werden sie genau das tun.
Das meine ich. Also viele denken, dass die AfD ja so doof ist und die ist doch nicht klug genug, um sich so viele Dinge auszudenken. Also erstmal unterschätze niemals deinen Feind, ne? Das könnte sehr gefährlich werden. Wieso gehen wir eigentlich immer so arrogant da dran? Kommt eben noch hinzu, dass sie auch gar nicht so klug sein müssen, weil eben so Leute wie Meloni und so weiter oder auch Trump in Amerika hervorragend ja vormacht, wie es geht. Ne? Alles Fake News nennen und schon ist man in der Opferrolle. Deswegen, die lernen von so vielen, werden gleichzeitig noch von Russland unterstützt. Das kann man ja eigentlich auch so offen sagen jetzt. Ja, und deswegen, da muss man gar nicht so viel Hirnschmalz investieren. Man muss es einfach nur kopieren.
Genau, und die besten Beispiele liefern dann auch mal das Ausland, ne? Stichwort Trump hat es ja auch schon angedeutet. Es ist einfach, also die haben alle die gleiche Blaupause, habe ich den Eindruck. Und es ist wirklich erschreckend, wie nach gleichem Muster sie vorgehen. Auch da in Amerika jetzt die Nummer mit dem Supreme Court, der jetzt auch Trump quasi ein bisschen narrenfrei, was heißt ein bisschen, der Supreme Court hat Trump Narrenfreiheit gegeben quasi. Und das ist schon erschreckend, also wie plötzlich so über Nacht dann so eine Demokratie abgewickelt wird. Jetzt kann man natürlich noch hoffen, dass eventuell Frau Michelle Obama für die Demokraten in den Ring steigt. Da gibt es ja auch zumindest zarte Andeutungen, aber wir werden sehen. Ja, nur es ist wirklich ein Plan, wie er auch schon in Polen umgesetzt wurde. Da ging es auch an die Verfassung, da ging es auch an die öffentlich-rechtlichen Sender. Auch in Sachsen möchte man ja, wenn man an die Macht kommt, entsprechend den Staatsvertrag kündigen und so weiter. Also es sind alles Blaupausen.
Ein beliebtes Thema der AfD ist ja die GEZ, ne? Also die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich bin ja nach wie vor heilfroh und ich weiß du auch, dass die existieren, weil die eben durch dieses Geld unabhängig berichten können und eben wirklich hochwertigen Journalismus bieten können, meistens, außer wenn sie natürlich Herrn Krupalla irgendwelche Fragen stellen. Aber naja, Kritik gibt's natürlich immer. Aber die werden eben nicht von irgendwelchen im Hintergrund agierenden Millionären gesponsert, wie es zum Beispiel bei News so ist, ne? Wo ja dann auch gehetzt werden kann, wie man gerade möchte. So, in Slowenien wurden jetzt die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich einfach abgeschafft vor 2 Tagen, weil man gesagt hat, sind zu aktivistisch. Und deswegen haben die jetzt eine Art, also man nennt es, man munkelt schon, dass es eben jetzt Staatsfunk ist, ja. Und da kann sich die AfD vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen, wie das so funktioniert hat. Also Unmut gegen die GEZ gibt es ja schon genügend und es wird ja auch immer wieder befeuert durch diese Skandale, von wegen Millionen sind in dieses oder jenes Projekt geflossen. Ja, wie gesagt, ich bin weiterhin froh, dass es ARD, ZDF und Co. gibt.
Sowieso, also das ist auch eine der wichtigen Säulen, dass wir die Demokratie auch mit ihrer Meinungsvielfalt auch behalten. Und deshalb finde ich es ein absolutes Warnsignal, wie das da jetzt in Slowenien passiert ist. Genauso auch, wie es ja in Polen passiert ist. Und ich glaube auch, das lässt sich alles dann nicht immer so schnell zurück abwickeln, wie man das eigentlich möchte. Ich befürchte fast, dass wir da jetzt einfach zu einer Verschiebung kommen. Und ne, wie ich auch schon sagte, Rechtsextreme wollen sich nicht unbedingt gerne abwählen lassen. Und sie tun eben alles bis hin zur Meinungsmanipulation durch dann eben Staatsmedien, dass sie entsprechend das auch nicht werden. Und das finde ich auch mal so lustig. Alles das, was die AfD oder AfDler uns vorwerfen, dass wir zum Beispiel manipuliert sind durch Staatsmedien und so weiter, das haben sie ja insgesamt selber vor. Also in der Hinsicht finde ich das immer so bemerkenswert. Man muss AfDler nur zuhören und man kriegt mit, was deren Plan ist. Ohne dass sie das natürlich jetzt tatsächlich für sich als Plan sehen, aber oder das Thema Lügenpresse oder das Thema Fake News, wer, wenn ich die Schwurbler bringen Fake News raus, ja, aber oder wer, wenn ich die, an dieser Stelle ein schönen Gruß an die News-Redaktion, wer, wenn ich diese Medien produzieren Fake News und sind Lügenpresse, ja, ne, aber das ist eben das Irre. Also sie sind selber und behaupten es aber, dass das die Gegenseite wäre.
Ja, News übrigens, ne, jetzt legitimiert durch unseren Finanzminister, Herrn Lindner, der da echt war und ein Interview gegeben hat. Ich könnte brechen.
Ja, das ist eine Katastrophe. Also ganz ehrlich, Lindner hat damit einen absoluten Schwurbler-Sender. Ja, es hat es fraktionsfähig gemacht oder salonfähig, wie man sehen möchte. Vor allen Dingen hat er es ja in einem Atemzug erwähnt mit, er war ja auch bei der Taz. Die Taz ist sicherlich im Spektrum weiter links angesiedelt, aber sie ist tatsächlich eine Zeitung, die nach Pressekodex und nach presserechtlichen Richtlinien arbeitet. News hingegen ist einfach nur eine Hetz- und Schlammschleuder. Also da geht nichts, also da geht es eben nicht um Redlichkeit in der Sache, sondern da geht es rein um Kampagnen und Schmutz und Hass.
Aber es zeigt eben auch, dass Lindner jetzt gerade nur an seinen Allerwertesten denkt, weil er genau weiß, die FDP hat nicht so gute Umfrage- oder Wahlergebnisse, ne? Deswegen muss er sich jetzt was einfallen lassen und biedert sich halt jetzt richtig hart rechts an. Und da gab es übrigens einen schönen Satz auch in diesem Buch von Arne Semsrott, der geschrieben hat, es brennt auf beiden Seiten der Brandmauer. Und das würde ich sofort so unterschreiben. Also ich weiß, ich habe letzte Woche gesagt, es ist im Grunde eine mobile Brandmauer, die man mal auf- und abbauen kann. Aber im Grunde brennt es wirklich auf beiden Seiten und da nicht zuletzt durch die FDP und auch die CDU.
Denn dieser Rechtsruck, der letztendlich auch in den bürgerlichen Kräften jetzt geradezu zu verspüren ist, den gab es halt auch schon damals in der Weimarer Republik. Also auch dieser Hang zu Kleinstparteien, ja, dass jetzt zum Beispiel sowas wie BSW, also vom Bündnis Sahra Wagenknecht oder diese Werteunion plötzlich irgendwie da ist. Auch das gab es. Also Kleinparteien mit ihren Partikularinteressen. Nun kann man jetzt sagen, ja, es gibt ja immer noch die 5%-Hürde, also kommen die da wirklich rein. Das ist ja auch so eine Lehre aus der Vergangenheit. Aber ich bin da echt skeptisch, dass wir das irgendwie durch eine 5%-Hürde hinkriegen. Weil wenn ich sehe, wie zum Beispiel dann teilweise Wahlergebnisse eventuell in Thüringen oder eben in Sachsen ausfallen, dann haben wir da über 50% an die Populisten, nämlich entweder AfD oder BSW. Dann kommt irgendwie noch eine CDU und dann kommen noch, wenn sie überhaupt reinkommen, noch so ein paar Kleinstparteien wie Grüne, SPD und Co. Dann gibt das auch ein riesen Tohuwabohu. Und ich frage mich wirklich, und das wird ja im Übrigen auch dann eine schöne Erzählung sicherlich sein der CDU, die wird dann irgendwann sagen, ja, wir müssen für Sicherheit im Land sorgen, beziehungsweise es darf kein Chaos in dieses Land ziehen und deshalb müssen wir jetzt mit den Populisten zusammengehen und so weiter. Und so wird dann auch quasi ein, ja, vorbereitet, dass man mit Extremisten dann arbeitet.
Genau, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich wollte nur noch eine Sache hinzufügen, die habe ich eben gefunden, also eben irgendwie aufgepoppt. Jetzt gibt es ja schon die erste sächsische Kleinstadt, Großschirmer, wo der einzige Bürgermeisterkandidat, den man wählen kann, einer von der AfD ist. Die anderen treten gar nicht mehr an. Also so wenig Widerstand kann man auch leisten, ne? Indem man einfach noch nicht mal mehr antritt.
Normen, jetzt sind wir im Bereich der Ethik schon, als Programme, denen man sich fügen kann, also als Programme möglichen Gehorsams.
So genau, und jetzt ist noch die Frage, was ist denn, wenn es doch passiert? Und das wird tatsächlich in diesem Buch von Arne Semsrott sehr eindrucksvoll herausgearbeitet. Also der lässt mal seine Gedanken spielen und spielt ganz viele Ministerien durch, was die AfD wie wo machen könnte. Da kann ich jetzt nicht auf alles im Einzelnen eingehen, aber um mal einen kurzen Abriss zu zeigen. Ja, wie gesagt, der große Knall sehr wahrscheinlich wird ausbleiben. Du hast es ja gerade auch schon gesagt. Das wird jetzt nicht so sein, dass die AfD irgendwie 100% der Stimmen bekommt, aber halt einen großen Anteil sehr wahrscheinlich und dann eben in eine Koalition geht, weil die CDU zum Beispiel sagt, ja, die werden sich entzaubern in der Regierung. Ne? Wir zeigen denen jetzt da mal, wie Regierungsarbeit geht und so weiter. Wo ich mir auch schon denke, ey, es gibt jetzt schon so viele Beispiele, wo die sich eben nicht entzaubert hat, weil die ja weiterhin sagen kann, die anderen sind schuld. Hier übrigens ein sehr geiles Beispiel, Viktor Orban, der ja auch schon extrem lange an der Macht ist, aber einfach immer behauptet, bei allen Verfehlungen seiner Regierung, dass die EU schuld ist. So kann es die AfD ja im Grunde auch machen, weil wer hat schon Ahnung von der EU-Gesetzgebung? Wir wissen trotzdem, dass die sich alle irgendwie auf uns auswirkt. Also können die dann auch sagen, ja, wir wollten ja, aber die EU hat gesagt nein. So, und dass das dementiert ist, ist sowieso das alles schon über alle Berge. Naja. Deswegen ist eigentlich der AfD erstmal nur wichtig, wenn die an die Macht kommt, welche Ministerien kriegt sie denn? Und was kann sie damit anfangen? So, wenn du so ein Ministerium hast, dann bist du natürlich erstmal daran interessiert, die ganzen Beamten am besten auszuwechseln. Kannst du aber gar nicht alle Beamte, sondern erstmal nur die politischen Beamten. Weil du willst ja da deine Leute reinsetzen, die genauso ne, so eine Gesinnung haben wie du, quasi der Gesinnungstest. Und das sind auch eigentlich gar nicht mal so viele, diese politischen Beamte, aber die sind eben sehr, sehr wichtig. Das sind dann zum Beispiel Leitungen für den Bund und Verfassungsschutz und das hat dann eben doch enorme Auswirkungen. Und natürlich kann die AfD dann auch, wenn sie mit in der Regierung ist, Stellen am Landes- oder Bundesverfassungsgericht mitbestimmen. Die ganzen anderen Beamten, die da dann so rumsitzen, die könnten bremsen. Also die könnten, wenn sie wollten und nicht ihre Ruhe haben wollen, worauf ich nicht hoffe, ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, lassen sich aber tatsächlich auch umgehen. Weil, und hier kommt wieder ein tolles Beispiel, diesmal von Herrn Seehofer, der Innenminister war. Der hat zum Beispiel in seiner Zeit im Innenministerium einfach einen neuen Bereich geschaffen, der Bereich Heimat, und hat so Dutzende Stellen neu besetzt unter der CDU. Aber es gibt jetzt eben auch noch für die Beamten, die man vielleicht, also wenn man jetzt keinen neuen Bereich schaffen möchte und aber trotzdem irgendwie eigentlich gerne die anderen Beamten auch ausgewechselt haben möchte und seine Leute da drin sitzen haben möchte, gibt es jetzt in den nächsten Jahren etwas, was einem deutlich dabei helfen wird. Hast du eine Ahnung, was ich damit meine?
Das nennt sich Demografie und da werden viele Menschen sicherlich in Altersteilzeit gehen oder irgendwas in der Richtung.
Genau, es gibt den demografischen Wandel, das heißt, es werden eh bald Stellen frei. Also die AfD ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, kann man so sagen, und kann da demnächst dann schön die Stellen besetzen, wie sie lustig ist.
Man muss aber auch sagen, dass die AfD auch da ein Problem hat, was sie alle anderen auch haben, nämlich ein Personalproblem, also Personalmangel. Sie wird dann die Stellen vielleicht doch nicht mehr so besetzen können. Also faktisch sind sie besetzbar, aber praktisch, ja, fehlt das Personal.
Ganz genau. Und der AfD fehlt an sich schon Personal. Also auch nicht nur wegen Demografie oder Fachkräftemangel, sondern die AfD hat an sich eine sehr dünne Personaldecke. Also da könnte die erste Hoffnung drin liegen, dass eben die geeigneten Leute da fehlen. Aber dann wissen wir ja auch, dass es ja auch Karrieristen gibt, ne, die dann eben ihre Gesinnung kurz mal anpassen, um irgendwie Karriere zu machen.
Ja, was heißt Karrieristen? Es gibt ja auch ganz viele, die entsprechend so, sag ich mal, ihre Sachzwänge haben. Ne? Haus muss noch abbezahlt werden und ach Mensch, jetzt wohne ich doch gerade hier seit 3 Jahren, will ich denn wieder wegziehen und so weiter. Diese Bequemlichkeit der Menschen, das ist sicherlich auch ein Punkt, weshalb dann irgendwann viele umkippen werden.
Absolut. Und es findet ja schon statt. Ne? Wir haben ja eben schon, du hast das ja angesprochen mit der Finanzierung von etlichen Stellen. Ja, und es ist ja jetzt schon so, dass diese Organisationen, die dann angewiesen sind oder Vereine, die angewiesen sind auf Gelder und sich aber auch deutlich gegen Rassismus, gegen AfD stellen, eigentlich jetzt noch die Gelder bewilligt haben müssten, aber dass die Stellen, die denen das oder die Behörden, die das bewilligen müssten, jetzt schon vorsichtig werden, weil sie Angst haben, dass wenn die AfD an die Macht kommt, dass sie dann auch ins Visier geraten. Also das heißt, die sind jetzt schon umgekippt, ohne dass die AfD da ist.
Das stimmt. Und das wird, ich denke mal, wenn das jetzt so weitergeht, wenn vor allen Dingen auch die nächsten Kipppunkte sein werden, dass zum Beispiel, was weiß ich, ein Bundesland zumindest mit AfD-Beteiligung regiert wird, Stichwort Thüringen oder Sachsen oder und Sachsen, ne? Also beides ist ja auch möglich, dann werden noch mehr Leute erschrocken sein und sich noch mehr überlegen, will ich da jetzt in den Widerstand gehen oder will ich nicht umkippen? Also ich bin mal gespannt. Ich habe, also ohne zu pessimistisch klingen zu wollen, aber ich habe wenig Hoffnung, dass die Menschen tatsächlich aus der Zeit um 1930 herum gelernt haben. Und es wird viele, viele Menschen einfach geben, die einfach dann, ja, okay, dann mache ich da jetzt einfach mit.
Oder die vielleicht auch ein bisschen zu spät aufwachen, ne? Das meine ich mit der Entspannung. Und dann ist es halt wirklich schon zu spät. Und dann kannst du gar nicht mehr, ohne vielleicht deine Familie zu gefährden, irgendwie den Mund aufmachen, wer weiß. Jetzt kann man natürlich sagen, nach Gesinnung Stellen besetzen ist das fragwürdig. Da hat die FDP ein Beispiel geliefert, 2023. Da hat die sogar schriftlich gefordert, dass die freien Stellen eben so besetzt werden, wie die AfD das gerne möchte. Also, dass die eben loyal besetzt werden. Vielen Dank, FDP.
Ja, und in der Hinsicht bieten alle diese Parteien wieder noch Handlungsanleitungen für die AfD und haben im Prinzip auch den Weg geebnet. Deshalb kann man, auch wenn ich das mal sage, CDU und CSU sind sicherlich Vorreiter bei dem Thema, aber viele anderen Parteien, auch eben die FDP und auch sogar die SPD, sind da leider Gottes, also bereiten da einen Weg, den dann die AfD einfach nur noch zu Ende gehen muss.
Absolut. Dafür noch ein letztes Beispiel. Am allerliebsten hätte natürlich die AfD das Innenministerium. Dann hat man nämlich die Macht über Polizei, über Geheimdienst, über Asylbehörden. Und dann kann man auch die Kontrollen eben da verschärfen, wo man sie haben möchte, also auf bestimmte Delikte eben fokussieren. Und da ein großes Dankeschön an Herrn Reul, CDU-NRW, der die Clankriminalität immer so hoch hält, obwohl die eigentlich wirklich nicht so wichtig ist. Aber er sagt immer, das ist das große Problem, das ist eine Agenda. Und weil es dazu so viel Medienberichte auch gibt, kann dann die AfD sich natürlich darauf im Grunde berufen und dann sagen, ja, aber Clankriminalität, natürlich müssen wir jetzt mehr in Dönerbuden und so weiter kontrollieren und mehr Ausländer kontrollieren und abschieben und so weiter. Vielleicht sogar ein Sonderermittlungskommando, keine Ahnung, aber ja, die Beispiele sind alle schon da.
Und das nur mal so als kleinen Einstieg in das, was eigentlich ja der Status quo ist, wo wir auch eigentlich jetzt so feststellen, da tut sich gerade verdammt viel und es läuft alles in eine, ja, in die eine und leider in die falsche Richtung. Ja, und was kann man jetzt eigentlich dagegen tun?
Dazu kommen wir nächste Woche, denn die Folge ist schon sehr lang geworden jetzt. Eigentlich könnte man noch 1000 Dinge dazu erzählen. Da könnte man im Grunde ein Hörspiel draus machen, ne? Eine Hörspielgeschichte. So, was ist, wenn die AfD an die Macht kommt? Wie gesagt, was kann man, wie kann man sich noch wehren? Da kommen wir jetzt nächste Woche zu und vielleicht können wir die Depression damit ein wenig beheben. Aber ich möchte ehrlich gesagt gar nicht mehr irgendwelche Blumen an die Wand malen oder so. Oder was weiß ich. Es ist nicht mal mehr 11:55. Wir sind mittendrin. Es passiert schon extrem viel.
Eben, und deshalb würde ich auch nicht mehr wollen, dass man irgendwie die Leute ja in trügerischer Sicherheit wiegt oder irgendwie sagt, Leute, ihr müsst einfach nur nochmal wieder ein Papierschild basteln und auf die Straße gehen und dann wird das die Demokratie schon retten. Ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, mal so langsam zu gucken, wo sind eigentlich die Schwimmwesten, weil es könnte sein, dass dieses Land ja kurz- bis mittelfristig eine Bruchlandung erleidet. Aber so als kleiner Spoiler, vielleicht so als Übergang in die nächste Folge, gibt es denn Möglichkeiten des Widerstandes?
Es gibt natürlich Möglichkeiten des Widerstandes und es gibt sehr, sehr viele. Und selbst in Nazi-Deutschland gab es viele Widerständler. Aber ich glaube, was da immer falsch verstanden wird, ist, dass da die große Heldengeschichte kommt. Ne, man denkt immer, ach, jetzt widersteht man im Grunde und dann ist der Spot auf einen gerichtet und dann wird man gefeiert, kriegt vielleicht noch das Bundesverdienstkreuz oder sowas. Und so ist es halt oft nicht. Oft wird gar nicht drüber geredet und man kriegt halt so ein, ja, heutzutage würde man sagen, einen Shitstorm ab. Vielleicht sogar unter den Nachbarn und das ist natürlich alles wirklich nicht angenehm, aber da müssen wir halt durch. So ist das eben. Und natürlich gibt es dann auf verschiedenen Ebenen mehrere Möglichkeiten, wie man sich wehren kann. Und das Allerwichtigste übrigens ist, nicht vereinsamen. Wir müssen unbedingt die Gemeinschaft finden, weil wenn man vereinsamt, dann wird man passiv und anfällig. Und deswegen geht es ganz viel darum, dass man sich selbst eigene Netzwerke schafft, denn die Gegenseite hat längst ihre Netzwerke.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.